Tod oder Leben? Wir treffen uns jeweils am Freitagmorgen zum Bibellesen und Beten. Da sind wir zu dritt, zu viert oder auch manchmal sechs Leute. Und da beschäftigen wir uns zurzeit mit dem Römerbrief. Ach, das ist ein theologisch-dogmatisches Schwergewicht bei den Schriften des Neuen Testamentes, nicht wahr? Und da tauschen wir dann aus und da haben wir in diesem Austausch sehr viel Tiefgang. Wir haben vieles zu entdecken. Vieles verstehen wir auch nicht immer gerade sofort oder vielleicht auch überhaupt nicht. Und dann tauschen wir aus, meistens freundschaftlich, manchmal sehr, sehr engagiert und manchmal streiten wir auch, wer da die Deutungshoheit hat. Genau. Aber oft müssen wir auch einfach Fragen stehen lassen bei diesem Römerbrief, weil der ist sehr, sehr kompakt und so. Wir sind bereits bei Kapitel 10, das heißt, wir haben schon über die Hälfte gelesen und durchgemacht und jetzt gemacht, ja. Verstanden habe ich nicht gesagt. Wir haben es gelesen miteinander. Und im Kapitel 6 dieses Briefes, den da Paulus geschrieben hatte an die Gemeinde in Rom, das war so Mitte des ersten Jahrhunderts, dieses sechste Kapitel beschäftigt sich eben mit diesem Thema Tod oder Leben. Und es nimmt auch Bezug auf die Taufe. Und darum möchte ich ganz zu Anfang einen ganz zentralen Satz aus diesem Brief, aus diesem Kapitel auch in den Raum stellen. Und dann werden wir mit diesem Wortpaar Tod und Leben dann noch ein paar Gedankenschritte machen miteinander. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus oder Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist der 23. Vers aus dem Römerbrief. Da gibt es die Sünde, die zahlt einen Lohn aus, sieht aus wie ein Arbeitgeber, nicht wahr? Und dieser Lohn, das ist der Tod. Wir werden nachher schauen, was bedeutet das dann konkret. Und da gibt es auf der anderen Seite Gott, der auch eine Gabe gibt, auch einen Lohn, eine Belohnung, nämlich das ewige Leben in Jesus Christus. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes oder die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich persönlich finde das einen ganz, ganz zentralen Bibelvers und darum hatte ich einmal ein Lied damit gemacht, weil mit Liedern lernt man Bibelverse viel einfacher, viel leichter auswendig. Und ich möchte dieses Lied euch mal vorspielen und vorsingen. Das geht folgendermaßen. Wir hier den Text ist Schweizerdeutsch. Das ist, wo ihr euch merken müsst, der Tod ist der Lohn vor der Sünd. Das ist, wo ihr euch merken müsst, der Tod ist der Lohn vor der Sünd. Gott aber gibt uns ein grosses Geschenk, einfach so gratis aus Gnade dank. Durch Jesus Christus, sein einziger Sohn, ist das ewige Leben unser Lohn. Durch Jesus Christus, sein einziger Sohn, ist das ewige Leben unser Lohn. Vielleicht können wir das gleich noch einmal zusammen singen. Ihr könnt das ein bisschen üben. Das ist, wo ihr euch merken müsst, der Tod ist der Lohn vor der Sünd. Das ist, wo ihr euch merken müsst, der Tod ist der Lohn vor der Sünd. Gott aber gibt uns ein grosses Geschenk, einfach so gratis aus Gnade dank. Durch Jesus Christus, sein einziger Sohn, ist ewige Leben unser Lohn. Durch Jesus Christus, sein einziger Sohn, ist ewige Leben unser Lohn. Römer 6, 3, 20. Damit man das auch dann im Kopf drin hat, oder? Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, dieser Vers, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich denke, wir müssen hier ein paar Begriffe definieren. Paulus stellt hier zwei Systeme einander gegenüber. Man könnte auch sagen, zwei Herrschaftsbereiche. Darum habe ich das auch mit diesem schwarz-weiß und farbig gemacht. Sind so wie Lebensmuster, könnte man auch sagen. Und diese Systeme, die können auf die gesamte Menschheit bezogen werden oder auch auf ein Volk, eine Gemeinschaft, ein Kollektiv, aber auch auf jeden einzelnen Menschen, ganz persönlich. Und das eine System, das ist das System der Sünde. Und das andere System ist das System Gottes. Und das System der Sünde, dem könnte man auch sagen, das ist die menschliche Besserwissen-Lebensphilosophie. Ich weiß es besser. Ich will Gott nicht, ich brauche Gott nicht und überhaupt, es gibt Gott nicht. Und wenn es ihn gäbe, dann ist er weit weg, er interessiert sich nicht für uns Menschen, er kann gar keine guten Absichten haben und er ist überhaupt nicht allmächtig, weil sonst gäbe es all das Leid und all das, diese Schwierigkeiten auf dieser Welt nicht. Das ist so gang und gäbe in diesem System der Sünde, so diese Haltung. Es ist eben eine Haltung und nicht das, was wir falsch machen. Oder das, was wir Unrecht tun oder der Mensch Unrecht tut. Das ist nicht so sehr Taten, als mehr eine Haltung. Es ist eben eine Haltung ohne Gott. Ohne Gott weiß ich es besser. Und das führt dann zu Taten und zu Unrecht. Und wir sehen, wo das hinführt, wenn Menschen ohne Gott in dieser Welt leben. Schaut die Nachrichten an, dann wisst ihr Bescheid. Und diese Haltung, die führt schlussendlich zum Tod, sagt dieser Bibelvers. Der Lohn, den die Sünde auszahlt für diese Haltung, ist dann schlussendlich der Tod. Wobei der Tod hier nicht nur und nicht vor allem unseren persönlichen Tod, den wir ja alle irgendwann erleiden müssen, wir haben alle ein endliches Leben. Das empfangen wir sowieso. Mit dem Tod ist hier gemeint das Dasein ohne Gott. Getrennt von Gott. In diesem Leben, aber auch nach unserem Leben hier auf dieser Erde. Und wer in diesem System zu Hause ist, der ist gemäß der Bibel faktisch tot. Er ist tot, von Gott getrennt. Dann gibt es das System Gott. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde, von allen Lebewesen, im Besonderen auch von uns Menschen, von uns besonderen Lebewesen, Menschen. Und er ist sehr daran interessiert, dass wir Menschen miteinander und jeder für sich ein menschenwürdiges Leben leben können. Und dieses System, sein System, heißt nicht, leiste etwas, erfülle meine Forderungen, sei mir gehorsam in allem. Also es ist nicht Leistung, Gehorsam und Erfüllung, sondern Gottes System heißt Beziehung. Beziehung mit Gott bedeutet für uns Menschen ganz grundsätzlich Leben. Leben in Beziehung mit Gott, das bringt Lebensfreude. Früher war das ein paradiesischer Zustand, ganz, ganz, ganz früher. Gott ist ein Lebensliebhaber, hat mal jemand gesagt. Das finde ich so schön. Gott ist ein Lebensliebhaber. Er liebt das, was Leben ist und das, was Leben bringt. Und dieser paradiesische Zustand, den möchte Gott auch jetzt hier bei uns verwirklicht sehen. Er möchte, dass wir in unserem Dasein Lebensfreude erleben. Und darüber hinaus haben wir diese Erde einmal zu verlassen, das ist nicht zu ändern. Und dann heißt Leben Gemeinschaft mit Gott. Leben mit Gott, ewiges Leben meint Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit. Was Ewigkeit ist, das könnt ihr euch selber einmal vielleicht in euren Gedanken vorstellen. Wir haben also ein System, das System der Sünde, das bringt den Tod. Oh, ewiges Nicht-Gemeinschaftssein mit Gott. Und auf der anderen Seite Leben bis in Ewigkeit. Und in der Traufe begegnen wir diesen beiden Begriffen, Tod und Leben, natürlich. Und wir haben Susan getauft in den Tod von Jesus Christus hinein und zum neuen und ewigen Leben. Und damit demonstrieren wir, es ist etwas geschehen in ihrem Leben vom einen zum anderen System. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Die Sünde hat geherrscht und jetzt herrscht Gott in ihrem Leben. Sie ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Paulus schrieb an die Gemeinde in Kolosse: Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Als Tote wird man begraben. Und mit ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, als Lebende dann, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wenn wir nämlich, und das ist wieder Römerbrief, mit dem Abbild seines Todes aufs Engste verbunden sind, dann werden wir es gewiss auch mit dem seiner Auferstehung sein. Tod und Auferstehung haben wir hier in der Taufe nachvollzogen. Und ich weiß, viele von euch haben das ganz persönlich auch schon mitgemacht und erlebt. Und Barbara Knecht möchte uns jetzt einen kurzen Einblick geben in ihr Erleben, wie sie die Taufe erlebt hatte zu ihrer Zeit. Darf ich dich bitten, Barbara?
Ja, ich durfte an der Ostern 1973, also schon sehr lange, im Jordan getauft werden. Und ich weiß noch sehr gut, wie ich da mich umgezogen habe im Bus. Draußen am Jordan waren sehr viele Leute, irgendwie noch Touristen oder was. Und ich habe mich wirklich mir nochmal überlegt, sage ich den Schritt, will ich den vor der Welt und auch vor der unsichtbaren Welt machen? Ich habe mich nochmal wirklich gefragt, ja. Und dann bin ich aber runtergeschritten und mein Pastor hat mich dann untergetaucht und wo ich so schön auftauche und ich gucke so zur Seite, da schwimmt ein toter Fisch neben mir. Und ich wusste genau, die alte Barbara gibt es nicht mehr, sondern die neue Barbara ist jetzt mit Jesus unterwegs. Und eine neue Ära hat angefangen und Gott hat einfach auch Humor, gell? und der Schritt, obwohl es auch Höhen und Tiefen in diesen über 50 Jahren waren, habe ich den Schritt nie bereut.
Herzlichen Dank, ja. Das Tote dieses alten Barbara-Systems, nicht wahr? Das ist wie auf dem Rücken geschwommen und den Jordan hinunter ins Tote Meer hinein, oder? Was für eine Symbolik da drin war, genau. Herzlichen Dank, Barbara. Ja, zentral bei diesen Gedanken ist Jesus Christus. Er spielt die zentrale Rolle. Und seinen Tod und seine Auferstehung, die vollziehen wir ja da symbolhaft nach in der Taufe. Und von ihm bezeugt die Bibel, er ist Gottes Sohn. Und er war bei Gott und verließ diese Gemeinschaft mit Gott. Wie kann man Gottes Gemeinschaft verlassen, wo es doch so schön ist dort? Und er kam als Mensch auf diese Welt, wir feiern ja bald Weihnachten, als Baby kam er zu uns. Und als Mensch hat er wie alle Menschen auf dieser Erde gelebt. Aber es gab einen ganz wichtigen Unterschied von seinem Leben zu unserem Leben. Er lebte nie unter der Herrschaft der Sünde. Nie lebte er in diesem System, er für sich. Er war immer in der Beziehung, in diesem Beziehungssystem mit Gott drin. Finde ich sehr, sehr wichtig. Und das hilft uns vielleicht zu verstehen, dass Gott ihn als ganz perfektes Werkzeug ausgesucht hatte, um eben diese Herrschaft der Sünde endlich einmal zu brechen, zu durchbrechen. Jesus, wir kennen die meisten diese Geschichte, wurde ja gekreuzigt am Tod. Den Tod erlitt er am Kreuz. Und die Bibel sagt, alle unsere Sünden nahm er auf sich. Er war nie im System der Sünde, aber nahm alles, was aus diesem sündigen System der Menschen kam, auf sich und ließ sich diesen Lohn auszahlen. Eigentlich hätte ich diesen Lohn verdient und diese Belohnung und alle Menschen auch. Aber Jesus hat gesagt, ich nehme es für dich in Empfang und sterbe, um diesen Lohn zu empfangen. Aber er blieb nicht im Tod, Gott sei Dank. Gott weckte ihn auf zu einem neuen Leben. Und damit wurde klar, die Herrschaft der Sünde wurde durchbrochen. Und Gott nahm Jesus Christus wieder zu sich und er setzte ihn ein als Kyrios, als Herr über seinem Königreich. Jesus Christus wurde König und Herr über das Reich Gottes. Das Reich, in dem Beziehung wichtig ist. Gott überwand durch Jesus das System der Sünde und ersetzte es durch dieses System Beziehung. Und somit hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Dort am Kreuz, durchs Grab hindurch. Und dieser Herrschaftswechsel, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und es führt uns Menschen auch an diesen Punkt, an dem wir eine Entscheidung zu treffen haben. Will ich, dass dieser Herrschaftswechsel in meinem Leben ganz persönlich irgendwie greift? Will ich das anerkennen, dass durch Jesus dieser Herrschaftswechsel möglich ist, auch für mich? Und wir werden herausgefordert, uns zu entscheiden, anzuerkennen, mein Leben, das ich bisher geführt habe, war das Leben unter der Sünde, unter dieser Herrschaft. Und das brachte mir den Tod. Aber Gott möchte, dass ich lebe. Und wenn ich das so sehe und denke, ich will mein altes Leben nicht mehr, sondern ich will einen neuen Herrn, nämlich Gott, nämlich Jesus Christus, nämlich den Heiligen Geist, dann muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Wenn ich bereit bin, dann könnte ich zum Beispiel zu Gott sagen, bis jetzt habe ich dieses schwarz-weiße Leben geführt, das war ein Leben ohne dich, aber ich will ein farbiges Leben in der Beziehung mit dir führen. Ich will glauben und Gott erhört solche Gebete. Und der Heilige Geist ist das Werkzeug, das macht dann Glauben hier. Er bewirkt den Glauben. Er bewirkt das neue Leben. Das können wir nicht selber machen. Wir können uns nur ihm ausliefern, wie Jesus ausgeliefert war, den Römern. Dann empfangen wir Vergebung. Vergebung für alles, was unter dieser alten Herrschaft geschehen ist. Und das Ganze nennen wir Bekehrung. Ganz plakativ, es ist Bekehrung, es ist ein Akt des Glaubens. Das kann ich nicht machen mit meinen Händen oder so. Das findet innerlich statt. Und darum ist dann die Taufe auch das äußerliche Zeichen von dem, was innerlich stattgefunden hat, nämlich dieser Herrschaftswechsel. Innerlich findet dann diese Wiedergeburt statt, dieses Beschenktwerden mit dem neuen Leben. Römer 6, Vers 11 sagt, das gilt auch für euch. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot sind, für Gott aber lebendig in Jesus Christus. Und hier ist es ganz wichtig zu sehen, wir sind tot für die Sünde, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Und wir leben für Gott in diesem Leben. Der Taufvers von Susan, den ich vorgelesen hatte, denn dank Gott haben wir alle durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Drückt genau das Gleiche aus, mit ein bisschen anderen Worten. Wir waren Fremde, ohne Bürgerrecht, bei Gott, ohne Bezug zu ihm. Und jetzt, wenn man diesen Schritt vollzogen hat, dann wird man ein Bürger des Himmels, ein Kind Gottes, wie wir es so schön ausdrücken. Paulus schrieb viele Briefe, einen auch an die Gemeinde in Ephesus. Und dort steht im 2. Kapitel, Vers 18 bis 19, denn dank Jesus Christus haben wir alle durch ein und denselben Geist, genau, das habe ich ja vorhin gelesen, und wir gehören zu seinem heiligen Volk, zu Gottes Familie und sind ja dort zu Hause. Ja, wer im Glauben mit Jesus Christus lebt, der steht in einer dauerhaften Beziehung wie Gott, wie es mit Gott, wie es Jesus hatte, als er auf dieser Erde lebt. Und es ist wie ein Kind, die Beziehung zum Vater hat. Eine solche Person, die hat neues Leben im Königreich Gottes. Das neue Leben im Königreich Gottes ist etwas ganz Gewaltiges. Es ist ein neues Leben, neue Qualität von Leben. Ganz anders als dieses Leben, das wir in Abhängigkeit unter der Herrschaft der todbringenden Sünde gelebt hatten. Bürger im Königreich Gottes zu sein, das bringt viele herrliche Segnungen mit sich. Die Beziehung mit Gott, mit diesem liebenden und allmächtigen Gott, aber auch mit vielen Gleichgesinnten und dadurch auch ein Eingebettetsein in eine tragende Gemeinschaft. Freiheit, Freiheit vom Zwang, etwas sein zu müssen, was man nicht ist. Oder auch Dinge tun zu müssen, um geliebt und angenommen zu sein. Im Königreich Gottes darfst du sein, wer du bist. Von Gott geliebt und angenommen. Wir dürfen Freude erleben. Freude, auch wenn es manchmal schwierig wird, auch wenn wir vielleicht Krankheiten erleben oder Leid. Diese Freude ist uns zugesichert von Gott. Wir dürfen Frieden erleben, Befriedigung in unserem täglichen Dasein, Zuversicht, auch in den Unsicherheiten unseres Lebens, auch in den Unsicherheiten dieser Welt, dieser Geschichte, in der wir drin sind. Und wir haben Hoffnung. Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Das ist nicht das Letzte, das wir hier erleben, sondern es gibt noch viel mehr nachher. Und all das, das führt zur Frage, wie entscheide ich mich? Entscheide ich mich für den Tod? Entscheide ich mich fürs Leben? Entscheide ich mich gegen die Sünde und gegen den Tod und für Gott und für das Leben? Ich möchte dich herausfordern. Vielleicht der du hier sitzt, vielleicht auch der du dann das nachher hörst, wenn du auf dem Internet nach Predigten suchst. Ich möchte dich bitten, entscheide dich für die Seite des Lebens. Gott wird dich segnen dafür. Wir können uns aber auch entscheiden zu sagen, das habe ich schon gemacht, aber weißt du, was mir fehlt? Ich bin noch nicht ins Wasser gestiegen. Das Wasser ist noch hier, ist nicht mehr ganz so warm. Aber wenn jemand sich jetzt ganz spontan entscheiden möchte, sagen, das möchte ich machen, dann können wir das machen. Man kann sich aber auch immer wieder entscheiden zu sagen, ich möchte viel mehr von diesem Leben in meinem Leben sehen. Viel mehr, weil dieses sündige Leben, das ist immer noch irgendwo, das versucht immer noch Einfluss zu haben und so weiter. Das sehen wir in unserem persönlichen Leben, das erlebte Paulus. Wir lesen das im 7. Kapitel vom Römerbrief. Auch er war immer hin und her gerissen. Und das ist entscheidend, dass wir auch immer wieder an diesen Punkt kommen und sagen, aber ich will doch. Ich will nicht aufgeben, ich will nicht verzweifeln, ich will nicht das Nicht-Verstehen über das Verstehen stellen oder umgekehrt und ich will festhalten an diesem Gott bis zum Schluss. Ich will festbleiben im Glauben an Jesus Christus. Amen. Amen, genau. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott des Lebens bist, ein Gott der Lebensfreude, ein Gott, der für menschenwürdiges Leben ist. Und wir wollen dieses Leben. Und wir bitten, dass du uns begegnest heute an diesem Tag, jetzt in diesem Moment. Schenke uns diesen Frieden, diese Freude, auch diese Freiheit, von der wir gehört haben. Schenke uns Zuversicht in unseren Ängsten und Nöten. Deine Hoffnung, die über alles hinausgeht, was im Moment da ist. Wir danken dir, du gütiger, gnädiger und barmherziger Gott. Amen.